Und das ist dann gerade das Ereignis, wo Jesus dann vor den Pilatus geführt wird. Und sie führten nun Jesus vor Kaiphas in das Prätorium. Es war aber noch früh. Und sie selbst betraten das Prätorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte: Was sind das für Anklagen, die ihr erhebt gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm: Wir dürfen niemanden töten. Damit Jesu Wort erfüllt würde, das er sagte, als er andeutete, durch welchen Tod er sterben sollte. Nun ging Pilatus wieder ins Prätorium hinein, rief Jesus und sprach zu ihm: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm: Redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Und ich bin geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinein zu den Juden und sprach zu ihnen: Ich sehe keine Schuld an ihm. Ihr habt eine Gewohnheit, dass ich euch am Passafest ein Freigebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden freigebe? Da schrien sie wieder alle und sprachen: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Kriegsknechte flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um und sprachen: Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch hinaus, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel, und er spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Als ihn nun die obersten Priester und die Diener sahen, schrien sie und sprachen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder in das Prätorium hinein und sprach zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du denn nicht, dass ich Vollmacht habe, dich kreuzigen zu lassen und Vollmacht habe, dich freizulassen? Jesus antwortete: Du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben worden wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien und sprachen: Wenn du diesen freilässt, dann bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richtstuhl an die Stätte, die Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch Gabata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde. Und er sprach zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie aber schrien: Fort mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihm: Euren König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Da übergab er ihn Jesus, damit er gekreuzigt würde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Das ist ja nur ein Auszug aus der Leidensgeschichte Jesu, die beginnt, so müssen wir ja sagen, eigentlich mit der Geburt Jesu. Schon da, wo er den Himmel verlässt, und wir das deutlich in der Bibel auch lesen, wo gesagt wird, dass er die Herrlichkeit des Himmels, wo er alles hatte und er als König regierte, auf diese Erde gekommen ist. Im engeren Bereich der Passionszeit, der Leidenszeit Jesu, beginnt das Leiden eigentlich ja mit dem Einzug Jesu nach Jerusalem. Wir erinnern uns zumeist daran, unter dem Stichwort Palmsonntag, also wenige Tage, bevor er hingerichtet wird. Er kommt von Maria und Martha und Lazarus aus Bethanien, geht dann über den Ölberg hinunter in die Stadt Jerusalem hinein und die Leute jubeln ihm zu. Sie breiten ihre Kleider aus, sie legen Zweige auf den Weg und rufen dann Hosianna dem, der da kommt im Namen des Herrn. Eigentlich eine Begrüßung, wie sie höchstens ein König oder eben der Messias bekommen sollte. Und in den nächsten Tagen ist Jesus jeden Tag im Tempel. Jeden Tag predigt er dort, legt das Wort Gottes aus, sagt den Menschen, was Gott für sie vorhat. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten und auch der Hohepriester sind wütend darüber. Aber sie wagen nicht in aller Öffentlichkeit gegen Jesus vorzugehen. Und dann wird es heikel. Nach einem dieser Tage, da ist dann, dass Jesus sich am Abend mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane zurückzieht, diesen Garten am Ölberg gelegen, voll von Ölbäumen. Ringsherum sind auch noch zahlreiche andere Pilger, die zu dieser Zeit nach Jerusalem gekommen sind. Und in dieser Nacht, beziehungsweise noch gerade bevor sie dahin gehen, dann teilt er ihnen das Abendmahl aus, was wir auch gerade genommen haben. Und dann geht er eben in den Garten Gethsemane. Da betet er intensiv, weil er weiß, was ihm bevorsteht. Und da lesen wir, das war so, Schweiß floss ihm da herunter und Todesangst hatte er. Und seine Jünger schlafen. Und der Judas, der zwischenzeitlich abgemacht hatte, Jesus zu verraten, aus welchem Grund auch immer, er kommt schließlich, umarmt Jesus so wie einen guten Freund, gibt ihm einen Kuss. Und das ist dann das Zeichen für die Soldaten des Hohepriesters. Sie stürzen sich auf Jesus. Petrus zieht noch sein Schwert und haut dem einen ein Ohr ab. Jesus sagt, hört auf, macht das nicht. Er heilt diesen Mann sogar. Und dann wird Jesus mitgerissen. Die Jünger bleiben zurück, sind erschreckt, wissen nicht, was sie tun sollen, verstecken sich, weil sie Angst haben, auch festgenommen zu werden. Nur der Petrus läuft Jesus nach. Dann gehen sie durch die ganze Stadt hindurch, zu dem Bereich, der früher Davidstadt geheißen hat. Und da ist der Palast von dem Hohepriester Kaiphas. Man hat Reste von diesem Palast ausgegraben. Unten sieht man in den Räumen, die der damals gehabt hat, Gefängniszellen. Das heißt, er hat häufiger Leute festgesetzt und verurteilt, die ihm nicht passten. Und da wurde Jesus eingesperrt. Und dann lesen wir, dass der Kaiphas noch in derselben Nacht das Synedrium, den Hohen Rat, zusammengerufen hat, illegalerweise. Nach jüdischer Rechtsprechung war das so gar nicht möglich. Es waren auch gar nicht alle gekommen. Aber die gekommen waren, die entscheiden sich dann mit falschen Zeugen, Jesus zu verurteilen. Er ist hat der Gotteslästerung schuldig, so wird gesagt. Und dann schlagen sie ihn das erste Mal. Und jetzt ist klar, also sie wollen eigentlich Jesus loswerden. Sie wollen Jesus loswerden als unliebsamen Konkurrenten, als einer, der aus ihrer Sicht sich angemaßt hat, Gott gleich zu sein oder der Messias zu sein, und das passt ihnen gar nicht. Und dann früh am Morgen, Jesus hat die ganze Nacht nicht geschlafen, sondern war da ja im Gefängnis, der Petrus übrigens da am Feuer, dreimal leugnet er, dass er Jesus überhaupt kennt, und dann kräht der Hahn und Petrus merkt, wie sehr er da versagt hat. Und kurze Zeit später schleppen sie Jesus durch die ganze Stadt, alle schläft noch, und zwar zur Burg Antonia, die Herodes der Große hat bauen lassen, direkt neben dem Tempelberg. Und da lesen wir gerade in dem Text, den ich vorgelesen habe, sie gehen nicht einmal herein. Also sie bleiben draußen vor der Tür. Warum? Weil ja in der Burg Antonia, da sind ja nur römische Soldaten. Und römische Soldaten sind nach Auffassung der frommen Juden unrein, kultisch unrein. Nicht, dass sie nicht gewaschen wären, aber sie halten nicht die jüdischen Reinheitsvorschriften, also sind sie unrein. Und weil sie ja noch am Abend das Passa nehmen wollen, deshalb wollen sie nicht in deren Gebäude hineingehen. Dass sie nebenher noch jemanden umbringen, scheint ihnen gar nicht so wichtig zu sein. Nicht? Die Hauptsache, keine kultische Unreinheit, keinen anzufassen, der Schweinefleisch isst, das ist ja ganz schlimm, aber ob man jemanden umbringt, das scheint ihnen gar nicht so wichtig zu sein. Also bleiben sie draußen vor der Tür dieser Burganlage und rufen laut, dass der Pilatus hinauskommen soll. Und der kommt auch heraus. Der hatte normalerweise seinen Hauptsitz in Caesarea am Meer, aber für das Passafest, wo man erwartete, dass möglicherweise Unruhe entstehen könnte, ist er mit einer Truppe nach Jerusalem gekommen, hat sich da in diese Burg zurückgezogen. Und dann kommt dieses ganze Gespräch, was wir da so lesen. Dann wird Jesus erstmal von ihm verhört. Am liebsten würde der Pilatus das alles von sich lassen. Bloß keine heiklen, schwierigen Entscheidungen treffen, die ihm Ärger bringen könnten. Und zwar Ärger mit den Juden, aber noch viel schlimmer, Ärger mit dem Kaiser, der ja sein Chef ist. Und deshalb sagt er ihm zuerst, dann macht doch, was ihr wollt. Er denkt sich irgendeine religiöse Streitigkeit, was die Juden damals häufiger gehabt haben. Und damit will er nichts zu tun haben. Da kennt er sich auch nicht aus als Römer. Er weiß ja gar nicht, was im Alten Testament steht. Und von Jesus hat er auch wenig Ahnung. Und dann drängen sie aber darauf, ja, der ist jetzt ganz schlimm. Der hat gesagt, dass er König der Juden ist. Dahinter steckt ja dieser Vorwurf, wenn einer sagt, er ist König der Juden, dann muss er ja ein Revolutionär sein, weil ja Israel damals Teil des Römischen Reiches ist. Und im Römischen Reich gab es jetzt keinen weiteren König, denn nachdem Herodes der Große als Vasallenkönig der Römer gestorben war, dann hatten seine Söhne nur noch einen niedrigeren Rang, waren nicht mehr Könige, waren dann nur noch so Fürsten. Und wer jetzt als König aufsteht, der muss Revolutionär sein. Übrigens dieselben Juden, die hier dann schreien und sagen, wir wollen keinen anderen König, am Ende sogar sagen, wir haben keinen anderen König außer den Kaiser. Das sind die Juden, die wenige Jahre später die römischen Soldaten erschlagen und vertreiben und es dann ja dazu kommt, dass ganz Jerusalem dem Boden gleichgemacht wird, als die Römer dann zurückkommen. Das heißt, so treu dem Kaiser ergeben waren die gar nicht. Das sind hier bloß politische Plänkeleien. Das heißt, man will den Pilatus unter Druck setzen. Weil wenn man ihm sagt, der hat gesagt, dass er der Messias ist, dann hätte Pilatus wahrscheinlich gesagt, also im Gesetzbuch der Römer steht nichts davon, dass man nicht sagen darf, man ist der Messias, gibt es kein Todesurteil. Also mussten sie irgendetwas finden, was auch nach römischem Recht dazu bringen würde, dass man Jesus verurteilen würde. Und deshalb sagen sie, er hat gesagt, er ist König. Und deshalb fragt Jesus ja auch gleich nach. Und dann sagt er, wer hat das denn gesagt, dass ich König bin? Hast du das von dir selbst? Hat jemand anders das gesagt? Und er wusste natürlich ganz genau, das war ja der Vorwurf der Hohepriester. Die Hohepriester hatten Jesus eigentlich verurteilt, weil sie sagten, er sei Gott. Später kommt das ja auch noch. Später wird ja genau noch das wiederholt. Als Pilatus sie unter Druck setzt und fragt, dann sagt er, ja, der hat gesagt, er sei Gott oder Gottes Sohn. Das ist ja das Schlimme. Nach römischem Recht wäre das nicht verboten, aber sich selbst zum König zu machen. Und deshalb fragt dann der Pilatus erst einmal. Für ihn sieht Jesus gar nicht so gefährlich aus. Durch seine Spione weiß er ja längst, wer sind denn die Führer der Aufständischen und der Sikarier und der Zeloten und all so etwas. Die kennt er ja namentlich. Die sind herausgefunden. Und da ist Jesus, kommt da gar nicht vor. Jesus ist doch bloß der, der dauernd durch die Stadt zieht und dort predigt. Der, der Menschen heilt. Der Menschen gesund macht, der Dämonen austreibt, das ist doch der Jesus. Und deshalb fragt er ihn ja, wer bist du denn jetzt ein König? Und Jesus leugnet dabei nicht, allerdings sagt dann ganz deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also ich bin nicht König hier auf der Erde, also dein Kaiser muss auch gar keine Angst haben, ich will ihn dem Thron nicht streitig machen. Jesus hat ja auch schon vorher gelehrt, als die Pharisäer ihn dort in die Ecke drängen wollen, soll man dem Kaiser die Steuer bezahlen? Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das ist dann seine Antwort. Und das ist ja genauso auch hier. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und jetzt der Pilatus fühlt sich irgendwie in Problemen. Das liegt auch daran, der Pilatus hatte nämlich damals schon ein paar Fehler mit den Juden gemacht. Heute würden wir sagen, der war wenig kulturell sensibel. Also beispielsweise hatte er dann mal im Tempel beziehungsweise außen am Tempel griechische, also Bilder von römischen Göttern beziehungsweise dem römischen Kaiser aufgehängt. Das war natürlich gar nicht nach der Vorstellung der Juden. Und die Juden hatten sich gleich beschwert in Rom und haben gesagt, was macht der Pilatus und wie schlimm und der beleidigt uns hier. Und die Römer wollten ja keinen Ärger haben, also haben sie den Pilatus gesagt, schnell wieder abhängen. Also irgendwie der Pilatus, der war dorthin gekommen, der kam mit den Juden aber nicht so zurecht. Der konnte das nicht so einordnen, der kannte das ganze Alte Testament nicht und deshalb hatte er Angst, hier irgendwie wieder ins Fettnäpfchen zu treten und dann Probleme zu bekommen. Weshalb ja die Hohepriester, die das auch ganz genau wussten, dann hinterher noch sagen, wenn du den nicht verurteilst, dann bist du nicht der Freund des Kaisers. Oh, da war jetzt dahinter, das kann Probleme geben.
Also es könnte sein, mir wird dieses Amt entzogen oder im schlimmsten Fall, ich wandere sogar ins Gefängnis, weil ich hier etwas gemacht habe, was diese Provinz in Unruhe stürzt, was eine Revolution da ausbrechen lässt oder weil ich die Macht des Kaisers nicht genügend gewürdigt habe. Und in dieser Phase ist es dann so, wie man das damals immer gemacht hat, heute wären wir da etwas zurückhaltender oder sensibler, der denkt sich also, okay, den Jesus umbringen will ich den nicht, aber wenn ich den nur ein bisschen schlage beim Verhör, das ist ganz normal. Also das macht ja jeder, so war das damals. Also Jesus verhören, er sagt jetzt nicht, welche Antworten er haben will, also schickt er ihn nach draußen zu seinen Kriegsknechten und die sollen ihn erstmal ordentlich fertig machen. Und dann hofft er, jetzt sagt er vielleicht was Angenehmeres oder was Richtigeres. Oder er hofft auch darauf, dass dann die Hohepriester zufrieden sind. Jetzt ist er ordentlich mal zusammengeschlagen worden, bestimmt, dann haben sie sich auch wieder beruhigt. Und da lesen wir, das in verschiedenen Phasen. Einmal machen sie eine Krone aus Dornen. Und da gibt es solche Zweige, von denen man das auch weiß, so lange Dornen ungefähr. Ne? Und die flechtet man ineinander und dann auf den Kopf und dann noch so mit zack ein bisschen draufschlagen, dass das ordentlich ins Fleisch geht und das Blut überall herunterläuft. Und dann steht er, dann geißelten sie ihm. Geißeln hieß nicht nur auspeitschen, sondern man hatte eine Peitsche, in dem Knochen oder Bleistücke eingeflochten worden sind. Und dann hat man den Leuten das so über den Rücken gezogen, dass die Haut dann in Fleischbrocken da vom Rücken runterfiel. Also nachdem er da ordentlich mal geschlagen worden war, das Blut übers Gesicht lief und hinten der Rücken aufgeschlagen worden war, da sah er nicht mehr so attraktiv aus, nicht mehr so menschlich aus. Und dann hat er ihn wieder vor die Menschenmenge geführt und gesagt, guck mal den an, was ist der für eine Gefahr? Wo ist denn da das Problem? Der ist doch gar nicht König, der hat gar keinen, der für ihn kämpft und überhaupt seht ihr dieses Häuflein Mensch dort an und dann hofft er, dass sie ihn freilassen. Dann macht er noch einen Anlauf und sagt, ich lasse euch einen frei und wenn ihr denkt, er ist ein Verbrecher, wenigstens ein paar Leute sind doch seine Sympathisanten. Er hatte doch gehört, dass da welche waren, die Jesus nachgelaufen waren, seine Jünger, und ihn gefeiert haben, gerade noch eine Woche vorher. Jetzt hoffte er, dass er sich den Ärger vom Hals schaffen könnte, indem er ihn freilässt. Dann hat er zwar gesagt, okay, der ist schuldig, aber freigelassen, Gnade vor Recht. Und stattdessen rufen diejenigen, die da von den Pharisäern angeheuert worden waren, denn viele der Freunde Jesu waren ja noch gar nicht da. Das war noch relativ früh am Morgen, wo das Ganze stattgefunden hat. Und dann rufen diese von den Pharisäern angeheuerten Leute ihm, töte ihn, kreuzige ihn. Wir wollen den Barabbas frei haben und nicht den Jesus. Und dazwischen gibt es noch ein Ereignis, was hier dann nicht drin steht, aber im Parallelevangelium, dass Jesus nämlich noch zu Herodes Philippus geschickt wird. Da versuchte sich der Pilatus auch nochmal Jesus vom Hals zu schaffen. Dann fragt er, woher kommst du denn? Erstmal antwortet er ihm nicht. Und hinterher, aus Galiläa, da ist doch der Herodes Philippus, einer der Söhne des Herodes der Großen, zuständig. Und dann geh doch mal zu dem. Dann wird Jesus ja nochmal durch die Stadt zu dem Herodespalast geführt und Herodes ist gerade beim Frühstück und dann sagt er, Jesus, mach doch mal ein paar Wunder. Ich habe doch gehört, du machst so gerne Wunder. Und Jesus geht gar nicht auf ihn ein. Und danach wird er wieder zu Pilatus gebracht. Und dann kommt diese Verurteilung, wo dann der Pilatus nicht weiß, was soll er da jetzt tun. Er hat Angst davor, ihn zu verurteilen, weil er denkt, das ist falsch, das kann er mit seinem Gewissen nicht abmachen. Er hat Angst aber auch, dass er vor dem Kaiser angeklagt werden könnte oder dass es einen Aufstand geben könnte. Und am Ende ist mehr sein Urteil, naja, das geringstmögliche Übel. Also wenn einer mehr stirbt oder weniger, ist zwar nicht so schön, aber wenn die dann zufrieden sind, dann machen wir das. Und so verurteilt er Jesus zum Tod. Und dann lesen wir ja weiter, er wird durch die Stadt geführt, draußen vor das Stadttor, währenddessen bricht er mehrmals zusammen, Simon von Kyrene muss ihm das Kreuz abnehmen und als er schließlich dort ist, dann nagelt man seine Hände und Füße fest und dann ist er da bei der Hitze des Tages und leidet dort. Seine Mutter, auch der Johannes und noch ein paar andere Jünger sind in der Nähe, aber die meisten, die spotten. Und dann nach relativ kurzer Zeit, denn eigentlich konnten Kreuzigungen tagelang dauern, aber nach relativ kurzer Zeit stirbt Jesus und auch die Verbrecher rechts und links neben ihm sterben. Der eine, der sich noch entscheidet und Jesus als Messias anerkennt und Jesus ihm verspricht, dass er einmal in der Ewigkeit bei ihm sein wird und der andere, der noch im letzten Moment seines Lebens über ihn spottet. Also so der große Zusammenhang von dem, was da jetzt alles stattfindet. Das, wo wir hier so einen Auszug davon gelesen haben. Und erst einmal ist das eine ganz beeindruckende Information, wo wir merken, die ist ja sehr zusammengefasst. Also manche der Dinge, da merken wir, die Gespräche waren ja zwischenzeitlich länger. Hier wird auch kein Detail gegeben, wie nun genau diese Folterei gelaufen ist. Wie überhaupt bei der ganzen Passionsgeschichte Jesu kommt das ja relativ wenig vor. Wer sich eindrücklich ein Bild davon machen will, der kann das in dem Film The Passion anschauen. Da wird das dann bis ins Detail beschrieben, wie dann diese Geißelungen liefen, wie die Dornkrone auf den Kopf gedrückt wird, wie die Hände angenagelt werden. Aber interessanterweise, der Johannes, der selbst dabei war, berichtet das alles nicht. Ich glaube, es hängt damit zusammen, er will unser Augenmerk nicht auf etwas lenken, was sehr grausam ist, aber vom Eigentlichen ablenkt. Nämlich von dem Eigentlichen, Jesus ist dort für deine und meine Sünde gestorben am Kreuz. Das ist das Eigentliche. Es geht nicht darum, dass wir ein Beispiel haben, wie Menschen grausam gefoltert worden sind, denn darin war die Menschheit immer schon gut, bis in die Gegenwart hinein. Regime bis in die Gegenwart hinein sind gut, andere zu foltern, zu quälen, zu töten. Und das war bei Jesus auch so. Das Besondere bei Jesus war nicht, dass er gegeißelt worden ist. Gegeißelt von den Römern wurden damals Tausende. Gekreuzigt wurden Tausende. Eingesperrt, schuldlos wurden auch Tausende. Das ging Jesus auch so. Das Besondere war, Jesus war absolut sündlos, absolut ohne Schuld. Jesus war der Sohn Gottes. Und Jesus ist dort dann am Kreuz für deine Sünden gestorben. Und nicht nur dort am Kreuz, auch das hier hat er erlitten für dich und für mich. Dass er sich da hat verspotten lassen von den Leuten, dass er sich dort hat schlagen lassen, anspucken lassen, verhöhnen lassen. All das hat er da ja auch für dich und für mich gemacht. Das ist das Besondere. Und deshalb legt Johannes gerade da besonderen Wert darauf. Er schreibt uns nicht, wie das Blut in Strömen heruntergelaufen ist oder wie der Rücken aufgeschlagen worden war, wobei wir wissen, genau so war es. Das war keine liebe, nette, angenehme Angelegenheit. Und das begann auch nicht erst, als er dort am Kreuz festgeschlagen worden ist, sondern das begann lange vorher. Das begann damit, als er im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde und dann erstmal von den Dienern des Hohepriesters geschlagen und gefoltert worden ist und später von denen des Pilatus und dann eben nochmal am Kreuz. Das waren viele Stunden Leiden und Schläge. Nebenher sehen wir darin aber auch einige Aussagen, die für uns von Bedeutung sind, über das hinaus, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Beispielsweise diese Diskussion mit dem Pilatus, die hier ja relativ großer Raum eingeräumt wird, nämlich dem Vorwurf, ja, bist du denn jetzt ein König? Und Jesus leugnet das nicht. Jesus sagt, ich bin König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist ja eine ganz wichtige Aussage auch für uns, die wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Denn dann ist ja Jesus unser König, aber Jesus ist eben nicht unser irdischer König. Also wenn ihr irgendwo wegfliegt in Urlaub, dann müsst ihr euren Pass dabei haben und auf dem Pass, da steht nicht Bürger des Himmelreichs. Finde ich eigentlich schön. Dann könnte man ja mal einen Antrag stellen. Nicht? Wenn ihr beim Bürgerservice seid, irgendwie in Detmold, wollt einen neuen Reisepass, da sagt er, ich möchte aber, dass da drin steht Bürger des Himmels. Die Leute denken dann wahrscheinlich, ihr seid ein bisschen komisch, nicht? Oder denken, ihr macht einen Witz. Denn wahrscheinlich bei den meisten von euch im Pass steht dann Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Ja gut, es sind auch ein paar, die kommen aus anderen Ländern, dann steht da irgendwas anderes mit drin. Aber Himmelreich steht da, glaube ich, bei keinem mit drin. Ich sage denen, ihr schreibt das hinterher rein, wäre auch noch was. Nicht? So mit Kuli, nicht? Dann hinterher noch reinschreiben. Aber dann würdet ihr wahrscheinlich durch keine Passkontrolle mehr kommen. Dann geht das auch nicht mehr. Also irdisch gehören wir zu einem irdischen Reich, zu einem irdischen Staat. Aber da, wo wir gläubig geworden sind, da gehören wir eigentlich und dauerhaft zu Jesus Christus. Und Jesus Christus ist Herrscher dieses übernatürlichen Reiches, dieses Königreichs jenseits von dieser Welt. Und das hat doch auch Auswirkungen für uns. Also erst einmal sollte es die Auswirkung haben, dass wir uns da auch erst richtig zu Hause fühlen. Also wenn wir sagen, wir sind Bürger dieses Königreichs Gottes und dieses Königreich Gottes existiert ja schon. Das ist nicht nur etwas, was in der Zukunft kommt, sondern es ist schon da, aber es ist nicht irdisch in der Weise sichtbar. Es ist kein Territorium, es ist keine Regierung, keine Hauptstadt, keine Nationalhymne, die wir da singen könnten, sondern dieses Reich ist da, Jesus herrscht auch schon in Ewigkeit, nur auf der Erde kann man es im Moment noch nicht sehen. Bis er sein tausendjähriges Reich aufrichten wird bei seiner zweiten Wiederkunft. Das lesen wir ja auch. Aber wir gehören dazu. Und wenn wir dazu gehören, dann sollten wir diesem Königreich Gottes, unserem König Jesus Christus, loyal gegenüber sein. dann sollten wir auch in dem, was wir tun, uns so verhalten, dass wir zu diesem Königreich gehören. Das bedeutet zum Beispiel, was Jesus auch schon vorher immer wieder angedeutet hat, sammelt euch nicht zu viel Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen, denn euer eigentliche Heimat, die ist im Himmel. Und da werdet ihr all das Zeug nicht mitnehmen können. Das ist eine der Auswirkungen, wenn wir sagen, wir gehören zu dem himmlischen Königreich Jesu. Eine andere Auswirkung ist auch, dass wir uns als Christen dafür hüten sollten, zu sehr hier auf der Erde irgendeine Art himmlisches Königreich aufzurichten. Das hat die katholische Kirche probiert, indem sie die Menschen unterdrückt hat und den Papst als höher als alle Könige eingesetzt hat. Und er konnte Könige ein- und absetzen und all so etwas. Das hat zu viel Blutvergießen und Unterdrückung geführt, als die katholische Kirche ihr Reich, das Reich Gottes, wie sie es verstand, auf Erden aufrichten wollte. Es gab leider auch eine kurze Zeit, in der die Mennoniten das wollten. Das weiß vielleicht der ein oder andere oder auch nicht. Da gab es nämlich die ganz frommen Mennoniten im 16. Jahrhundert, die haben gesagt, wir richten das Reich Gottes hier auf der Erde auf, und zwar in Münster. Also nur so 100 Kilometer entfernt von hier. Und dann haben sie alle Katholiken unterdrückt und geschlagen und getötet und enteignet. Und dann haben sie ein Reich aufgerichtet, meinten, das sei direkt unter der Herrschaft Jesu Christi. Und jetzt erwarteten sie, in wenigen Tagen müsse der nun auch vom Himmel herunterkommen. Und dann sei das himmlische Jerusalem in Münster. Das ist doch auch mal originell, nicht? Himmlisches Jerusalem nicht in Israel, sondern in Deutschland. Das Ganze kam allerdings nicht so, wie man sich das erträumte, sondern die Katholiken waren damit nicht ganz so zufrieden. Sie hatten eine Armee zusammengestellt, hatten dann die Täufer eben zurückgeschlagen und deren Führer grausam getötet und an der Kirche, also am Turm der Lambertikirche aufgehängt, wo man bis heute noch die Käfige sehen kann, die da hängen. Wieder ein Versuch, hier auf der Erde das Reich Gottes aufzurichten. Dabei sagt doch Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und ich glaube, das sollten wir als Christen noch mal wieder beherzigen. Nicht dem Irrtum nachlaufen, wir könnten in irgendeiner Art und Weise hier auf der Erde das Reich Gottes aufrichten, weder unter Gläubigen noch schon gar unter nichtgläubigen Menschen. Manche haben auch in Deutschland den Eindruck, jetzt sei die Bundesregierung dafür zuständig, die Gebote Gottes durchzudrücken. Also wenn die Leute das schon nicht wollen, dann bitte sehr mit der Peitsche oder zumindest mit Bußgelddrohungen jetzt durchzusetzen, dass die Maßstäbe Gottes von den Ungläubigen eingehalten werden. Also so gibt es ja immer wieder auch in politischen Diskussionen, in denen ich glaube, durchaus sollen wir unsere Meinung sagen, beziehungsweise die Meinung Gottes sagen, was er darüber denkt, aber wir sollten uns dafür hüten, hier auf der Erde den Eindruck zu haben, wir könnten in Deutschland ein christliches Reich Gottes errichten. Da werden wir scheitern, wie die Mennoniten vor uns und wie die Katholiken vor uns und wie einige andere vor uns auch, die das gemacht haben. Denn Jesus sagt ganz deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also weder, dass wir hier möglichst viel Besitz ansammeln, weil wir hoffen, das in die Ewigkeit Gottes mit hineinzunehmen, noch, dass wir der Verführung erliegen, dass wir hier auf der Erde mit menschlichen Mitteln versuchen, ein Reich aufzurichten, wo sich jetzt plötzlich alle nach den Maßstäben Gottes richten. Das gab es nie und wird es auch nie geben. Erst wenn Jesus kommen wird und er sein Reich aufrichten wird, dann wird er es tun. Wir lesen in der Offenbarung, das hängt auch damit zusammen, dass er dann den Teufel binden wird und dass es deshalb keine Versuchung und keine Kriege mehr geben wird. Dann die Leute sich darauf freuen. Aber Jesus sagt deutlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir können manchmal Kraft verschwenden, wenn wir zu sehr das Ziel vor Augen haben, wir könnten dieses Reich Gottes hier auf der Erde aufrichten. Denn wie gesagt, erstmal hat es noch keiner geschafft. Und das sollte uns zum Nachdenken bringen. Und zweitens ist ja auch die Frage, wenn Jesus das ganz besonders betont, sollten wir nicht eher darauf Wert legen, dass wir das geistliche Reich Gottes aufrichten? Und das können wir auf der Erde schon. Und wie können wir das, indem wir immer mehr Bürger dazu gewinnen, die mit zum geistlichen Reich Gottes gehören? Leute dazu gewinnen, dass sie sich Jesus anschließen, dass sie von Neuem geboren werden, dass sie Bürger seines Himmelreichs werden. Das ist, glaube ich, unser Hauptauftrag. Und das wird die Welt verändern. Und das wird auch das Alltagsleben der Menschen verändern. Und das wird ganze Staaten verändern. Aber nur, weil sie dann zu Jesus gehören, nicht, weil wir äußerlich irgendetwas aufbauen. So wie das Leben der Jünger und der ersten Gemeinde natürlich etwas verändert hat. Aber eben nicht, weil Jesus sie in irgendein Reich gezwungen hat, Steuern erhoben hat, Pässe ausgeteilt hat, sondern weil er das Herz der Menschen erneuert hat und verändert hat, weil er Sünden vergeben hat, weil er den Menschen die Kraft gegeben hat, anders zu handeln, als sie von Natur aus handeln würden. Das war das Besondere. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und die Maßstäbe Jesu, wie er sie zum Beispiel in den Seligpreisungen äußert, selig sind die Sanftmütigen, selig sind die Hunger nach Gerechtigkeit, selig sind die geistlich Armen und so weiter. Das sind ja gerade Maßstäbe, die nicht für ein irdisches Reich gedacht sind. Mit diesen Maßstäben wird kein Mensch je ein irdisches Reich aufrichten können, sondern hier ist es das Reich Gottes, zu dem wir dazugehören, wenn wir unsere Sünden bekannt haben, wenn Jesus unsere Sünden vergeben hat, wenn der Heilige Geist in uns gekommen ist und unser Denken und Wollen und Fühlen und Wünschen erneuert hat, dann sind wir Bürger dieses Reiches Gottes. Dann gehören wir mit dazu. Und das ist das, was der Pilatus damals nicht verstanden hat. Für den gab es bloß Reiche mit Schwert und Feuer. Denn damit haben die Römer schon ihr Reich aufgebaut. Und dazu gehörte er. Er war ja ein Militär, er war ein Soldat, der genau wusste, wie das geht. Aber solch ein Reich, von dem hatte er keine Ahnung. Und deshalb war es für den nicht fassbar. In dem weiteren Verlauf der Geschichte kommt es ja sogar noch, da sagt er, Jesus, warum redest du nicht mehr mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich verurteilen zu lassen, dich töten zu lassen oder dich freizulassen? Und Jesus antwortet ihm dann, wir müssen ja sagen, ziemlich mutig, vielleicht sogar etwas dreist. Da sagt er, wenn nicht du die Macht von oben bekommen hättest, dann könntest du gar nichts tun. Und damit hat er ja eigentlich recht. Mit oben, da meint er nicht nur den Kaiser, sondern da meint er von oben eigentlich von Gott. Da ist einer, der spielt sich auf und er hat irdisch gesehen durchaus Recht dazu. Denn immerhin, er ist der höchste Beamte in dieser Provinz Palästina, wie man das damals nannte, also dem Gebiet des heutigen Israel. Der höchste Beamte, der über Leben und Tod entscheiden könnte. Das war irdisch durchaus der Fall. Er hatte recht. Aber das, was er dabei vergisst, ist, auch er ist nur ein sterblicher Mensch. Heute ist er schon lange tot. Kaum noch jemand erinnert sich an ihn, wenn er nicht der Prokurator gewesen wäre, der Jesus hat hinrichten lassen. Dann hätten wir ihn wahrscheinlich ganz vergessen. Und das ist das, wo Jesus ihn hier drauf aufmerksam macht. Diese ganze Macht, die du da hast, die ist dir nur von Gott gegeben. Und du wirst sie nur so lange haben, wie Gott sie dir gibt. Und wenn Gott das nicht mehr will, dann hast du im nächsten Moment einen Hirnschlag oder einen Herzinfarkt und dann bist du tot und dann war es das. Eigentlich wollte Jesus ihm hier so ein bisschen die Augen öffnen. Wenn jetzt der Pilatus in diesem Moment wirklich erkannt hätte, wer Jesus wäre, dann wäre er sofort auf die Knie niedergesunken und hätte gesagt, oh, sei mir Sünder gnädig. Hätte er erkannt, dass Jesus wirklich die Macht hat, da über mehrere Legionen Engel zu befehlen, dann sehe die Sache plötzlich ganz anders aus. Aber er sieht das nicht. Er sieht bloß, was er vor Augen sieht, nämlich einen armen, geschlagenen Mann, der von anderen angeklagt wird, aber der irdisch keine Macht zu haben scheint. Aber dabei hat Jesus ja die Macht über Himmel und Erde. Ich glaube, dass das etwas ist, was uns herausfordern kann, mutig aufzutreten in unserem Alltag. Denn genauso kann es uns ja auch begegnen. Da haben wir um uns herum so viele Menschen, die meinen, dass sie wahnsinnig wichtig und groß sind und einflussreich. Was weiß ich, das fängt vielleicht an mal mit deinem Nachbarn, nicht? Dass der auch denkt, der hat zu bestimmen, was du in deinem Garten zu tun hast oder so. Aber gut, das ist vielleicht noch nicht so schlimm. Aber wie ist dann zum Beispiel mit deinem Chef, falls du einen Chef hast? Manche Chefs meinen schon, sie seien ganz wenig unter Gott. Nicht? Und jetzt, wenn sie befehlen und was machen, dann müsse man das auch tun. Oder wenn wir sonst so viele sehen als Politiker, wo man wirklich den Eindruck hat, die meinen, sie leben ewig. Und sie haben auch über alles zu entscheiden. Man müsse sie ihnen huldigen, man müsste sie ehren. Manche Schauspieler meinen das auch, manche Wirtschaftsführer denken ebenso über sich. Da gibt es so viele Menschen in unserer Umgebung. Und tagtäglich wird in den Medien das auch noch bestätigt. Da wird uns gesagt, was all die Großen und Schönen und Einflussreichen und Berühmten und Influencer, was die alle so zu sagen haben und zu tun haben und wie wir doch uns dann nach ihnen ausrichten. Und manchen finde ich das ja auch schön, da bei irgend so ein Held, den man verehren kann. Aber denkt daran, dieser Held ist auch nur ein sterblicher Mensch. Und in ein paar Jahren liegt er genauso unter der Erde und seine Knochen werden abgenagt wie deine. Also von daher, das lohnt sich nicht so richtig. Und manchmal merken wir sogar, dass Gott dann plötzlich die Weltgeschichte einmal durchschüttelt und die meinen, die oben sind, plötzlich finden sich unten wieder und die unten sind, meinen, kommen nach oben. Und gerade wenn ihr ein paar Jahre älter werdet und die Medien verfolgt, dann merkt ihr, das geht so schnell. Irgendwelche Politiker, heute hui und morgen fui, heute oben und morgen unten, das geht so schnell, weil Gott derjenige ist, der Könige einsetzt und absetzt und der Chefs einsetzt und absetzt. Und der Sportler einsetzt und absetzt oder Musiker oder sonst irgendwie etwas. Wir lassen uns auch manchmal als Christen viel zu sehr blenden von dem, was die Welt uns so darstellt. Wir können manchmal Angst haben vor dem, was ringsherum passiert. Ja, es gibt manche Christen irgendwie, sie kokettieren sogar ständig mit der Angst. Jede Woche lesen sie irgendwo, was jetzt Schlimmes passiert und wie der Antichrist noch ein Stückchen näher gerückt ist. Und wie jetzt irgendwo dann die 666 wiederzufinden ist oder sonst irgendwas. Und sie verbreiten diese Angst noch. Und am liebsten würden sie sich irgendwo in die Einöde nach Kanada zurückziehen oder nach Bolivien, in der Hoffnung, dass der Antichrist dort nicht hinkommt. Was natürlich ein Irrtum ist, der wird da genauso hinkommen, ist für den gar kein Problem. Und im Grunde genommen bei dieser Angst würde ich auch sagen, warum willst du überhaupt vom Antichristen nicht erkannt werden? Ist doch viel besser, dass du dann gleich sagst, ich bin Christ und hierzu gehöre ich. Und wenn er dich umbringt, dann hast du es hinter dir, bist du in der Ewigkeit bei Gott. Oder? Ist das nicht die viel bessere Variante, als sich immer zu verstecken, bloß hoffentlich merkt er es nicht, nicht? Und so. Und irgendwann merkt er es doch und dann bist du dran. Lieber hier besser gleich offen bekennen, denn am Ende, warum hast du vor dem Antichristen Angst? Ist Jesus nicht viel größer als der Antichrist? Ist Jesus nicht viel größer als jeder Politiker und jeder Wirtschaftsführer, der je auf der Erde gelebt hat? Dann müssen wir sagen, ja natürlich. Und genau das macht Jesus hier ja deutlich. Wenn du nicht die Macht bekommen hättest von jemandem, der über dir ist, vom Kaiser und der von Gott, dann könntest du hier gar nichts entscheiden und gar nichts machen. Und über all den Kaisern und Königen und Herrschern und Präsidenten, da steht Jesus. Und zu dem haben wir Kontakt. Und zu dessen Reich gehören wir. Und das ist ja auch etwas Mutmachendes. Etwas, wo wir fröhlich lesen können, selbst wenn Sachen passieren in unserer Umgebung, mit denen wir nicht einverstanden sind. Oder wir denken, warum machen die schon wieder so einen Mist da in der Politik, dieses oder jenes? Dann können wir sagen, ja, wir haben den Herrn aller Herren und der steht dahinter. Und wenn es mal wirklich zu blöd geht, dann setzt er dem auch eine Grenze. Dann setzt er auch Herrscher ab, aus welcher Art und Weise auch immer. Und das hat der Pilatus nicht verstanden, aber wir verstehen es hoffentlich. Also dieses Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Wir brauchen keine Angst zu haben. Ja, es kann manchmal Schwierigkeiten geben, aber Jesus ist ja an unserer Seite. Wir sind da nicht alleine. Und am Ende wird er das letzte Wort haben. Und das ist etwas, darauf sollten wir bauen. Und das ist ja auch eine Botschaft von Ostern, von der Passion, die wir da haben. Nicht nur, dass wir traurig sind und sagen, oh, Jesus ist jetzt gestorben, das stimmt ja. Aber eigentlich war die scheinbare Niederlage Gottes sein größter Triumph. Das, wo er gestorben ist, war das intensivste Zeichen seiner Liebe, die er vor dem ganzen Universum und aller sichtbaren, unsichtbaren Welt gebracht hat. Denn wie wir dann ja lesen, wer hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für seine Freunde? Genau das hat Jesus hier getan. Für die äußere Welt war es eine Niederlage. Die Römer hatten sich gedacht, naja, der ist weg, kein Ärger mehr. Die jüdischen Führer hatten auch gedacht, sie sind einen Konkurrenten los. Und in Wirklichkeit war es der größte Triumph der Liebe Gottes, der Vergebung unserer Schuld, das, wo Gott uns ganz besonders nahe gekommen ist, eben nicht als der distanzierte, prächtige König auf dem Thron, sondern als der Leidende an unserer Seite, der auch das ganze Leiden der Welt vor seinen Augen hat und nicht so spurlos an sich vorüberziehen lässt. Und dann möchte ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, das Ganze war ja nicht nur eine Herrschaftserklärung Jesu, sondern es war ein bewusstes, freiwilliges Opfer, dass Jesus gesagt hat, du bist schuldig und du musst vor der Ewigkeit Gottes einmal antreten und verurteilt werden, aber weil ich dich so sehr liebe, deshalb bin ich bereit, diese Schuld, die du eigentlich tragen müsstest und bekommen müsstest, auf mich zu nehmen, für dich zu bezahlen. Wir tauschen aus. Ich nehme deine Strafe und du bekommst dafür meine Sündlosigkeit. Das ist das, was Jesus da ja gemacht hat. Und insofern ist das nicht nur das Leiden irgendeines Menschen, mit dem wir dann Mitgefühl haben können, sondern es ist ja was ganz Persönliches, was da passiert ist. Jesus ist für deine Sünde gestorben und für meine auch. Und dafür bin ich dankbar und ich hoffe, du auch. Und das ist was Einmaliges. Das unterscheidet das, was Jesus gemacht hat, von allen anderen Leuten, die irgendwo schuldlos umgebracht worden sind. Oder eingesperrt oder sonst irgendwie etwas. Das ist das ganz Besondere. Also drei Punkte habe ich versucht hier ganz besonders zu betonen bei diesem Ausschnitt der Leidensgeschichte Jesu. Nämlich erstens, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Versuch das auf dich anzuwenden, wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst. Wie sehr hast du das Reich Gottes im Blick? Oder wie sehr konzentrierst du dich auf ein irdisches Reich, auf das Hier und Jetzt? In dem, wie du denkst, von wem du dich beeinflussen lässt, in dem, wie viel Energie und Kraft du aufwendest, das alles schön und gut zu gestalten? Oder inwiefern träumst du davon, mit irgendwelchen geistlichen oder nicht geistlichen Methoden hier auf der Erde das Reich Gottes aufrichten zu können, als irdisches Reich? Nein, überleg dir, ob du zum Reich Gottes gehörst, und das ist ein Reich nicht von dieser Welt. Wenn du nicht dazu gehörst, dann gehe den Weg und werde Christ, wenn du dazu gehörst, dann handeln wir geistlich und nicht irdisch und menschlich. Und dann kommt es nicht darauf an, dass wir möglichst viele Stimmen haben oder dass möglichst viele Medien uns zustimmen oder viele Leute dann uns wählen irgendwie in irgendwelche Gremien. Dann sind wir nicht unbedingt die, die hier auf der Erde immer das Sagen haben. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Das ging ja Jesus gar nicht anders, wie wir gelesen haben. Weil unser Reich, zu dem wir gehören, ist nicht von dieser Welt. Es ist eben ein Reich, was auf Dauer angelegt wird. Ein geistliches Reich, was beginnt da, wo du Christ geworden bist und Bürger des Reiches Gottes bist. Seid dir dessen bewusst. Und dann denk daran, was Jesus hier gesagt hat. Das wäre der zweite Punkt. Jesus sagt, seine Macht ist weit über die Macht derer, die sich hier auf der Erde für wichtig nehmen. Deshalb hab keine Angst. Wenn da irgendwas in deiner Umgebung passiert, was dir Angst und Schrecken einjagen will, wenn da irgendwelche Entscheidungen in der Politik oder so etwas anstehen, wo wir denken, das passt ja gar nicht zu dem, was Jesus gesagt hat, ja, das ist so. Und freuen können wir uns darüber auch nicht richtig. Aber wir müssen uns dadurch nicht deprimieren lassen, weil wir wissen, Jesus ist der Herr der Herren, der dahinter steht, der jederzeit sagen kann, Schluss. Und dann ist mit dem Theater vorbei und er wird es ja auch mal tun. Und wenn er es jetzt noch nicht tut, dann nur deshalb, weil er Menschen die Möglichkeit zur Umkehr geben will, dass sie auch noch zu seinem Reich gehören. Und drittens, denk daran, das Leiden Jesu war für dich gewesen. Du hättest und du musst auch vor Gott antreten und du wirst vor Gott zur Verantwortung gezogen, es sei denn, du entscheidest dich hier auf der Erde, Jesus, ich weiß, ich bin schuldig, vergib du mir, du bist dafür gestorben, ich will das akzeptieren. Das ist das, was die Bibel Christsein nennt. Und dann wirst du Mitglied, dann wirst du Bürger des Reiches Gottes und dann weißt du, deine Schuld ist dir vergeben. Und zwar nicht einfach so, weil Jesus gesagt hat, ach, hier vergebe ich mal die Schuld, sondern weil er gesagt hat, diese Schuld, die du hast, für die werde ich bestraft. Und dann ist das wieder gerecht. Dann ist dir die Schuld bezahlt, das Bußgeld ist bezahlt dafür, was du eigentlich zahlen müsstest. Aber dafür musst du dich entscheiden. Im Himmel wird es nur Freiwillige geben, nämlich diejenigen, die sich hier auf der Erde entschieden haben, mit Jesus zu leben und dieses Angebot anzunehmen. Wenn du das nicht willst, dann wirst du auch in der Ewigkeit nicht bei Gott in seinem Reich sein. Amen. Ich bete gerade. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass wir so eindrücklich und auch so in vielen Punkten detailliert davon lesen dürfen, wie du gelebt hast, geredet hast, so wie damals deine letzten Stunden hier auf der Erde gewesen waren, wie alle dich verlassen haben und wie du vollkommen zu Unrecht von den jüdischen Führern und den römischen Führern verurteilt und hingerichtet worden bist. Herr Jesus, wir glauben und freuen uns darüber, gerade da, wo wir deine Kinder sind, dass du ein ewiger König bist, dass du kein Reich von dieser Welt hast, wo Ungerechtigkeit und Macht und Gewalt herrschen, sondern dass dein Reich schon in unserem Herzen beginnt und in unserem Leben beginnt, wo wir deine Kinder geworden sind. Vielen Dank dafür. Hilf du uns, das nicht aus dem Blick zu verlieren, bei dem täglichen Einerlei, bei den Entscheidungen, bei dem, was wir im Leben als wichtig und unwichtig ansehen, bei dem, was wir verändern wollen in unserer Umgebung. Hilft uns darüber hinaus auch nicht zu vergessen, dass du der Herrscher bist, auch wenn es auf der Erde erstmal so aussah, als ob du versagt hast oder gescheitert warst. Da möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, nicht zu vergessen, dass du bist nach wie vor der Herrscher und der König und der über alles zu bestimmen hat. Vielen Dank dafür. Dass wir wissen, was alles hier auf der Erde passiert, hat nicht das letzte Wort. Da, wo grausame Herrscher sind, da, wo Leute sind, die andere quälen, die haben nicht das letzte Wort, sondern du hast das letzte Wort. Und immer wieder greifst du auch schon ein. Hilft uns, das nicht zu vergessen und Mut zu haben und Freude darüber zu haben. Und ganz besonders wollen wir dir heute an diesem Tag dafür danken, dass du bereit warst, an unserer Stelle bestraft zu werden, an unserer Stelle zu sterben, wo eigentlich es unsere Schuld ist, wo wir versagt haben und dafür gerade stehen müssten. Und du aus Liebe zu uns gesagt hast, du willst uns das abnehmen, du willst das übernehmen, du willst leiden, damit wir nicht leiden müssen in alle Ewigkeit. Vielen Dank dafür. Ich möchte dich bitten für all diejenigen, die heute Morgen da sind, die diesen Schritt nicht getan haben, die noch ohne dich leben, die ihre Schuld noch mit alleine mit sich rumschleppen, dass du ihnen deutlich machst, da muss eine Entscheidung getroffen werden und dass du ihnen dann auch den klaren Blick gibst und dass sie nicht nur auf das irdisch Wichtige schauen, sondern auf das, was in Ewigkeit wichtig ist und dass sie sich von dir die Sünden abnehmen lassen, deine Kinder werden. Das ist das, worüber du dich freust und wo wir uns darüber freuen und das, was in unserem Leben wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung ist, die wir treffen können. Gib du uns da Weisheit, das nicht zu vergessen und alle, die das noch nicht gemacht haben, Weisheit, richtig zu entscheiden. Amen.